Hallo, liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und in dieser Folge werfen wir einen weiteren Blick auf die neueste Erweiterung am Rande der Welt. Und der Wahnsinn nimmt so langsam seinen Lauf. Neben den neutralen Karten schauen wir uns die ersten Multiklassenkarten an und hier wird es jetzt langsam wild. Aber wir schauen mal, ob wir nicht da ein wenig Ordnung reinbekommen und ob wir das Ganze nicht ein bisschen ins System reinbringen können. Genau. Der Blick in den Arkham Advertiser bringt nichts Neues. Es gibt keine großartigen Neuigkeiten. Auf die Kampagne am Rande der Welt müssen wir noch ein wenig warten. Und sonst gibt es nicht viel Neues. Stella hatte Post dabei von Sören. Vielen Dank für deine freundliche E-Mail. Es hat mich sehr gefreut. Wenn auch ihr mir schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf aktenzeichenarkham@gmail.com. So, bevor es losgeht, noch kurz zu meinem Bewertungssystem. Und die stelle ich eigentlich immer vor für Leute, die doch zum ersten Mal reinhören. Es handelt sich um eine recht grobe Einteilung in vier Kategorien, die den ersten Eindruck unterstreichen sollen. Es gibt folgende Kategorien. Älteres Zeichen. Das sind so richtig gute Karten. Sehr gute Karten, die in vielen verschiedenen Decks dieser Klasse sehr gut funktionieren. Und ja, immer eine gute Idee sind. Ist quasi eine Auszeichnung, so ein älteres Zeichen. Dann gibt es die Kategorie Spezial. Das sind Karten, die im richtigen Deck ihre Stärke ausspielen. Eine Karte, welche gut in einen bestimmten Decktyp passt oder eben zu einem entsprechenden Ermittler und ansonsten eben nicht so gut funktionieren. Die brauchen die Unterstützung von anderen Karten aus dem gleichen Typus. Dann gibt es noch die Kategorie Mittelfeld. Das sind so mittelmäßig gute Karten, die ja oftmals ja, gut sein können, aber oft kein Muss sind. Durchaus ihre Stärken haben, aber auch weggelassen werden können gegen was anderes, wenn man sein Deck in eine andere Richtung entwickeln möchte. Also eher so mittelmäßige Karten, die ab und an ihre Stärke ausspielen können, aber auch durch andere Karten ersetzt werden können, wenn man das möchte. Und dann als letzte Kategorie gibt es noch die schlappe Tentakel. Diese Karten sind dann doch eher ein Flop. Entweder ein sehr schwacher Effekt oder man muss schon sehr um diese Karte herumbauen, damit sie einigermaßen in Ordnung ist. Und dann lohnt es sich meistens nicht so richtig. Genau, das ist so mal die erste Differenzierung für einen ersten Eindruck. Soll das dann auch reichen? Wir machen jetzt hier keine Bewertung auf die Nachkommastelle genau, sondern schauen uns mal so die Karten grob an. Genau, das ist der Plan. Und in diesem Fall schauen wir uns, wie gesagt, zunächst mal noch die neutralen Karten an, die in dieser Erweiterung dabei sind. Und danach die ersten Multiklassenkarten. Wir steigen gleich richtig ein. Wenn, dann richtig. Wir nehmen die Multiklassenkarten mit, die drei Klassensymbole mit dabei haben. Genau, also es wird richtig wild. Es sind ja fast neutrale Karten, wenn man ehrlich ist. Da fehlen nur noch zwei Klassen zu neutral. Ne? Genau. Aber zunächst die neutralen Karten. Und da fangen wir direkt an mit mittendrin. Ein Vorteil, der dauerhaft ist, er hat das Merkmal Fluch. Nur eins pro Deck. Kann nur beim Deckbau erworben werden. Sobald du mittendrin erwirbst, erleidest du insgesamt zwei körperliche und oder seelische Traumata. Dann verdienst du drei Erfahrungspunkte. Ja, was soll man sagen? Zwei Trauma tun weh, insbesondere zu Beginn einer Kampagne. Man weiß ja nicht, was für Traumata man sonst noch so sammelt. Aber drei Erfahrungspunkte sind natürlich auch ganz nett. Das entspricht beispielsweise einem Charisma, das man direkt mitnehmen kann, oder einem Reliktjäger. Es ist einfach ein Erfahrungspunkte-Boost für eure Kampagne und für mich daher eine Karte, die ins obere Mittelfeld gehört. Wenn man die Erfahrungspunkte haben möchte, kann man das natürlich machen. Ich glaube, es ist kein Muss. Man muss jetzt, um in einer Kampagne Spaß zu haben, nicht unbedingt diese drei Erfahrungspunkte haben. Man kann das gerne machen. Man sollte irgendwie einen Plan haben, wie man mit dem Schaden und dem Horror umgeht, den man da nimmt. Also wenn man dann im Laufe der Kampagne doch noch ein, zwei Traumata bekommt, sollte man irgendwie einen Plan haben, wenn man den Rest der Kampagne doch noch überlebt. Sei es, dass man Ledermantel mitnimmt oder sonst irgendwelche Verbündeten, die ein bisschen als Soak dienen. Jemand, der die Karte offensichtlich liebt, ist Calvin Wright. Das ist ja für ihn nicht nur drei extra Erfahrungspunkte, sondern quasi er startet anstatt mit 0000, beispielsweise mit 1111. Perfekt, also für Calvin würde ich diese Karte wahrscheinlich immer mitnehmen. So, nächste Karte. Ein dicker Pelzmantel, der wird auch nötig sein, wenn wir uns in die Antarktis trauen wollen. Der dicke Pelzmantel ist ein Vorteil, der zwei Ressourcen kostet, ein Stärkesymbol mitbringt, die Merkmale Gegenstand und Rüstung hat. Reaktionsauslöser. Nachdem du während einer Fertigkeitsprobe, die du durchführst, ein Nicht-Tentakel-Symbol auf einem Chaos-Marker enthüllt hast, füge dieser Karte einen Schaden zu. Hebe jeden Chaos-Marker auf und schicke ihn in den Chaos-Beutel zurück. Enthülle einen neuen Chaos-Marker. Diese Karte belegt den Körperslot und bringt 2 Ausdauer mit und keine geistige Gesundheit. Der Körperslot ist auch nicht sehr umkämpft, von daher eine gute Variante. 2 zusätzliche Ausdauer für 2 Ressourcen, ja, sind in Ordnung. Überlebende kriegen das Ganze für 0 Ressourcen. Alle anderen müssen hier eben 2 Ressourcen zahlen. Der Bonuseffekt kann einem insbesondere in späteren Szenarien aber aus der Patsche helfen oder auch in höheren Schwierigkeitsgraden, wenn eben Symbol-Chaos-Marker ziemlich fiese Effekte haben können. Und wenn man dann sagen kann, nee, lieber nicht, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Besonders cool ist diese Karte auch mit Diana Stanley tatsächlich. Man hebt ja diesen Chaos-Marker auf. Damit kann man diese Karte unter Diana legen und kriegt +1 auf seine Willenskraft. Interessant ist diese Karte auch in Kombination mit Lonnie Ritter, also einer Schurken-Verbündeten-Karte. Lonnie Ritter hat die Eigenschaft, erschöpfe Lonnie Ritter und gib eine Ressource aus. Wähle eine Gegenstand-Vorteilskarte, die von einem Ermittler an deinem Ort kontrolliert wird. Heile einen Schaden von jener Vorteilskarte und einen Horror von Lonnie Ritter. Jo, damit kann man hier quasi jede Runde sich einen neuen Chaos-Marker aussuchen, wenn man möchte, und heilt dann den Schaden mit Lonnie Ritter weg. Damit kann man das unendlich lange durchziehen, sozusagen. Schurken haben oft auch keine Ressourcenprobleme, von daher eine recht interessante Kombination. Also eine solide Karte, die ich auch wieder ins Mittelfeld packen würde. Hat einen recht guten Effekt, aber muss ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Genau, dann kommen wir zu den Schlittenhunden und dem Animalismusstab. Entschuldigung. Ich werde beide Karten in einem Aufwasch machen, da beide eine offensichtliche Kombination sind, eigentlich zusammengehören. Was sind die Schlittenhunde? Die Schlittenhunde sind erstmal erstaunlich fluffig. Da ist ein guter Hund dabei auf dem Bild, der geknuddelt werden will und natürlich einen Schlitten ziehen will. Der Schlittenhund ist ein Vorteil, der 3 Ressourcen kostet, ein Stärkesymbol mitbringt, die Merkmale verbündeter Kreatur hat. Dein Deck darf bis zu 4 Kopien von Schlittenhund enthalten. Bis zu 2 Schlittenhunde benötigen einen einzigen Verbündeter-Slot. Aktion: Erschöpfe x Schlittenhunde, bewegen, bewege dich x mal. Aktion: Erschöpfe x Schlittenhunde, Kampf, du bekommst für diesen Angriff plus x Stärke. Statt seines normalen Schadens fügt dieser Angriff x Schaden zu. 2 Ausdauer und 2 geistige Gesundheit und belegt eben einen halben Verbündeten-Slot, wenn man möchte. So, man bekommt also seine eigene Armee an fluffigen Huskies. Was gibt's Besseres? Ich sag noch kurz was zum Animalismusstab, weil der quasi dazugehört. Das ist auch ein Vorteil, der 2 Ressourcen kostet, einen Erfahrungspunkt kostet, ein Willenskraftsymbol mitbringt und die Merkmale Gegenstand und Relikt hat. Du hast 2 zusätzliche Verbündeter-Slots, die nur für Kreatur-Vorteilskarten verwendet werden können. Reaktionsauslöser: Sobald du während deines Zuges eine Kreatur-Vorteilskarte spielst, senke die Kosten jener Vorteilskarte um 1. Diese Karte belegt den Zubehörslot. Ist das Ganze gut, hier eine Armee von Schlittenhunden bei sich zu haben? Ein Schlittenhund bringt erstmal gar keinen Vorteil. Also wenn man einen Schlittenhund hat, dann kann man sich um ein Feld bewegen für eine Aktion. Das kann man sowieso. Und man kann kämpfen, bekommt +1 Stärke zugegeben, aber fügt auch nur einen Schaden zu. Also ein Schlittenhund ist jetzt nicht unbedingt der Knüller. Wenn man 2 Schlittenhunde hat, bringen diese 2 Bewegungen für eine Aktion mit oder eben eine Kampfaktion mit 2 Schaden und +2 Stärke. Das ist in Ordnung, ist okay. Wenn man dann 3 Schlittenhunde hat, dann darf man sich schon 3-mal bewegen und kann 3 Schaden machen. Wird besser. Und wenn man 4 Schlittenhunde hat, dann darf man sich 4-mal bewegen oder 4 Schaden machen. Und das ist natürlich dann schon ziemlich nice. Aber was kostet das Ganze? Das kostet ganz schön viel. Was man auch noch erwähnen muss, Entschuldigung, das muss ich noch kurz reinpacken. Jeder Hund bringt natürlich auch noch mindestens mal eine Ausdauer und eine geistige Gesundheit mit, die man hier parken kann. Ein Horror kann man da parken, genau. Man möchte seinen Schlittenhund wahrscheinlich nicht töten, deswegen nur 1-1. theoretisch bringt jeder natürlich zwei Austern, zwei geistige Gesundheit mit. So, was kostet das Ganze? Zwei Schlittenhunde kosten schon 6 Ressourcen, den Verbündeten-Slot. Ja, und sind damit ganz schön teuer. 4 Schlittenhunde kosten schon 12 Ressourcen, den Verbündeten-Slot, nochmal ein Charisma, wenn man das möchte, oder eben den animalistischen Stab für 2 Ressourcen, einen Erfahrungspunkt. So, das ist auch ganz schön viel, was man da investieren muss, um hier seine Hundearmee aufzubauen. Den animalistischen Stab hatte ich ja gerade schon vorgestellt. Der belegt eben auch den Zubehörslot. Man öffnet damit halt wieder seinen Verbündeten-Slot, falls man möchte. Und kann damit dann auch noch andere Verbündete ins Spiel holen, außer Schlittenhunde, was ein Vorteil ist. Aber das Ganze ist natürlich eine 5-Karten-Kombination, die mal einen Erfahrungspunkt kostet. Und 5 Aktionen, um das Ganze auszuspielen. Und je nachdem, wenn man seinen Animalismusstab bekommt, kostet das Ganze von 14 bis mindestens 10 Ressourcen. Das ist ganz schön teuer. Also es ist eine 5-Karten-Kombi und bekommt damit einmal pro Runde eine gute Aktion. Da hat man schon richtig, richtig viel investiert. Man muss auch recht aggressiv nach seinen Hunden suchen, ne? Also wenn die sich auch mal unten im Deck verstecken, dann kann man recht lange warten, bis diese Kombination mal online kommt. Es ist halt doch viel Aufwand für recht wenig Output, wenn ich ehrlich bin. Also mein Urteil für diese Karten, für den Schlittenhund, den Animalismusstab, sind eine schlappe Tentakel, so leid es mir tut für diese fluffigen Huskies. Aber eine 5-Karten-Kombination, um 5 Aktionen braucht das Ganze zu spielen, den Verbündeten-Slot belegt, den Zubehör-Slot belegt oder eben 2 Verbündeten-Slots, je nachdem, wie man das machen möchte. Boah, mindestens 12 Ressourcen kostet, das Ganze auszuspielen. Es ist so viel Aufwand, um diese Hunde ins Spiel zu bringen. Eieiei, weiß nicht, ob das gut ist. Aber für wen das vielleicht etwas ist, ist Preston Fairmont vielleicht. Der reiche Unternehmer aus Arkham, der in die Arktis kommt und mit seinen ganzen Ressourcen sich erstmal eine Husky-Armee gönnt. Fände ich noch so ein bisschen witzig, auch rein thematisch her. Der Preston kauft sich erstmal einen Haufen Schlittenhunde und düst damit durch die Antarktis. Wieso nicht? Ich glaube, das Ganze ist einfach lustig, oder? Also es ist sehr thematisch, wenn man die Kampagne spielt am Rande der Welt, hat man hier seine Schlittenhunde dabei und das ist irgendwie, das passt dann gut ins ganze Spielgefühl, aber es ist viel zu aufwendig, um gut zu sein. Daher leider nur eine schlappe Tentakel für mich. Tut mir leid, liebe Huskies. Kommen wir zur nächsten Karte, der Verstärkung anfordern. Das ist ein Ereignis für eine Ressource und 2 Erfahrungspunkte. Es bringt ein Joker-Symbol mit und hat die Merkmale Gefallen, Synergie. Für jede verschiedene Klasse unter Karten, die du kontrollierst, handle nacheinander und in beliebiger Reihenfolge den passenden Effekt unten ab. Für Schurken, du darfst dich an einen verbundenen Ort bewegen. Für Wächter, füge einem Gegner an deinem Ort einen Schaden zu. Für Sucher, entdecke einen Hinweis an deinem Ort. Für Mystiker, heile einen Horror von einer beliebigen Karte. Und für Überlebende, heile einen Schaden von einer beliebigen Karte. Für mich ist es auch wieder eine schlappe Tentakel. Tut mir leid für die ganzen neutralen Karten. Aber ab wann wird das Ganze sinnvoll? Man sollte mal mindestens 2 Klassen unter seiner Kontrolle haben. Also richtig gut ist, wenn man 5 Klassen spielt. Aber das ist ja auch so ein bisschen wahnsinnig. Wenn man 5 Klassen unter seiner Kontrolle hat, dann kann man da auch viel machen. Muss aber auch wieder so ein bisschen das Ganze hinfuchsen, damit es sich dann richtig lohnt. Ne? Man muss dem Gegner Schaden machen können. Man muss sich bewegen wollen. Dann einen Hinweis decken, das ist immer gut. Das passt immer. Und dann auch noch Horror und Schaden heilen, damit man hier den vollen Nutzen rauszieht. Hat man einfach nicht automatisch jedes Mal. Und 2 Erfahrungspunkte sind dafür, finde ich, auch recht teuer. Wenn man sich überlegt, wie stark muss ein Effekt sein, der 2 Erfahrungspunkte kostet. Ich habe das Ganze mal verglichen mit einer Karte, die ich auch nicht so ganz klasse fand. Bergung uralter Relikte. Diese Karte von den Suchern braucht auch etwas Vorbereitung. Man muss irgendwie Vorteile haben, die man auf der Hand hat. Am besten Relikte. Und wenn man alles dann so hingedeichelt hat, dass es passt, bekommt man bei einem erfolgreichen Test. Hier muss man nichts testen, aber bei den Bergung uralter Relikte muss man eben einen Test machen. Und dann bekommt man 2 Vorteile im Spiel, einen Hinweis und zieht 2 Karten für 2 Erfahrungspunkte. Das ist ganz schön viel besser als Verstärkung anfordern, oder? Also, nee, ich sehe hier nicht, wie das sich so richtig lohnt. Die wahrscheinlich beste Kombination ist der Effekt von Schurken, Wächtern und Suchern. Das heißt, wenn man die 3 schon mal hat, dann kann man damit schon was anfangen. Muss aber, wie gesagt, auch ein Gegner da sein, dem man Schaden machen möchte. Ach, es ist einfach alles so, es ist anstrengend, kostet viel Erfahrung und der Benefit ist jetzt einfach nicht so stark, wie es, finde ich, für eine 2-Erfahrungspunkte-Karte sein sollte. Es ist eine schlappe Tentakel. Das waren die neutralen Karten. So, und damit geht es jetzt richtig los. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Wir steigen richtig ein. Wir kommen zu den Multiklassenkarten und nehmen uns direkt die 3-Klassenkarten vor. Davon gibt es 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. Sie sind beinahe so universell einsetzbar wie neutrale Karten. Ne? Also wenn man 3 Klassen drauf hat, dann fehlt nicht mehr bis zum Neutral. Und von daher passt es ganz gut zusammen mit den neutralen Karten, die wir uns gerade angeschaut haben. Und sie sind auch alle recht ähnlich aufgebaut. Also alle 5 Karten, die 3 Klassen haben, die sind auch alle recht ähnlich aufgebaut. Und das stelle ich einmal am Anfang kurz vor. Also alle Karten, die 3 Klassen haben, sind Vorteile. Alle kosten 3 Ressourcen. Alle kosten 3 Erfahrungspunkte. Alle haben das Merkmal Talent. Alle bringen, na, nicht alle. Die meisten bringen 2 Symbole mit. Und sie haben den folgenden Aufbau. Also der Text ist immer ähnlich. Es werden nur einzelne Worte ausgetauscht. Von daher lese ich es jetzt einmal vor. Anwendung. 2 Ressourcen. Fülle diese Ressourcen zu Beginn jeder Runde wieder auf. Ressourcen auf der Karte dürfen ausgegeben werden, um für Merkmal 1, Merkmal 2 oder Merkmal 3 zu bezahlen. Also Karten mit diesen Merkmalen. Freier Auslöser. Gib während einer Fertigkeitsprobe auf einer Merkmal 1, Merkmal 2 oder Merkmal 3 Karte eine Ressource auf der Karte aus. Du bekommst plus 1 auf den Fertigkeitswert dieser Probe. So, also was ich jetzt Merkmal 1, Merkmal 2 und Merkmal 3 genannt habe, das wird eben immer ausgewechselt bei diesen 5 Karten. Der Rest ist gleich. Die 5 Karten heißen prophetisch. Prophetisch ist für die Wächter, die Mystiker und die Überlebenden zu haben. Dann gibt es noch den Schnüffler, der ist für die Wächter, die Sucher und die Mystiker. Dann gibt es noch einen Raufbold, der ist auch für die Wächter, die Schurken und die Überlebenden. Es gibt raffiniert für Sucher, Schurken und Überlebenden. Und als letztes Antiquar für Sucher, Schurken und Mystiker. Das sind die 5 Karten. Genau, und die schauen wir uns jetzt Reihenfolge nach an, was man damit alles machen kann. Genau, fangen wir an mit prophetisch. Also, prophetisch beinhaltet die Merkmale Glücksfall, Zauber und Geist. Ich lese es jetzt noch einmal vollständig vor, danach werde ich nur noch auf die geänderten Merkmale eingehen. Also, prophetisch, wie gesagt, ein Vorteil für 3 Ressourcen, 3 Erfahrungspunkte, bringt 2 Willenskraftsymbole mit. Ein Talent hat wieder 2 Aufladungen, also 2 Anwendungen. Die zu Beginn jeder Runde aufgefüllt werden und Ressourcen auf prophetisch dürfen ausgegeben werden, um für Glücksfall, Zauber oder Geistkarten zu bezahlen. Freier Auslöser. Gib während einer Fertigkeitsprobe auf einer Glücksfall, Zauber oder Geistkarte eine Ressource aus, auf prophetisch. Du bekommst plus 1 auf den Fertigkeitswert dieser Probe. Und das war jetzt ganz schön viel Aufwand, das Ganze hier vorzubereiten, ob das Ganze gut ist oder nicht. Es hängt nämlich sehr stark davon ab, wie viele Glücksfall, wie viele Zauber und wie viele Geistkarten gibt es. Wie teuer sind die? Gibt es darauf Fertigkeitsproben, für die man prophetisch nutzen kann? Und kann man da einfach Nutzen draus ziehen oder nicht? Und wer profitiert von dem Ganzen im Endeffekt dann? So, ich habe das jetzt mal für jedes Merkmal auseinandergenommen. Beginnen wir mit Glücksfall. Glücksfall haben hauptsächlich die Überlebenden. Also es gibt hauptsächlich Überlebendenkarten mit diesem Merkmal. Darunter aber auch Klassiker wie Glückspilz oder sieh mal, was ich gefunden habe, was schon mal sehr gut ist. Die meisten Ereignisse kosten dann auch ungefähr 1 Ressource oder 2 Ressourcen, was dann auch ganz gut passt. Auf Glücksfallkarten gibt es aber keine Fertigkeitsproben, soweit ich das gesehen habe. Vielleicht gibt es da eine Ausnahme oder so, aber meistens nicht. Von daher, da kann man dann keinen Nutzen draufziehen. Die meisten sind auch Ereignisse und da gibt es dann wenig Fertigkeitsproben. Eine Randnotiz. Vielleicht, Vater Matteo kann über das Merkmal gesegnet einige Glücksfallkarten in sein Deck mit aufnehmen. Und Matteo ist offensichtlich auch ein Mystiker, der mit Zaubern arbeiten kann. Von daher kann er hier ein bisschen extra Synergie schaffen. Genau, aber rein die Glücksfallkarten, die jetzt so im überlebenden Pool sind, es gibt einfach nicht viele, sie kosten nicht viel, haben keine Fertigkeitsproben. Ich würde sagen, das Ganze ist insgesamt eine schlappe Tentakel. Man muss erst richtig viele Erfahrungspunkte investieren. Man muss erstmal 3 Ressourcen zahlen, um dann, weiß ich, 1 Ressource oder mal 2 Ressourcen zu sparen. Und also rein für die Glücksfallkarten lohnt sich's nicht. Da ist es, denke ich, eine schleppe Tentakel. Das war nicht so der Hit. Dann schauen wir mal, was mit den Zauberkarten ist. Da sieht die Sache nämlich ganz anders aus. Zauber spielen hauptsächlich Mystiker. Viele Mystiker-Karten haben das Merkmal Zauber. Viele Ereignisse und auch viele Vorteile. Und generell Mystiker spielen viele Zauber. Und hier kann man damit die Kosten dieser Zauber reduzieren. Und viele Zauber der Mystiker haben auch Fertigkeitsproben auf sich. Nehmen wir mal den sechsten Sinn. Nehmen wir Vertrocknen. Nehmen wir das Suchritual und so weiter und so fort. Wir haben hier viele Fertigkeitsproben, wo man dann zusätzlichen Nutzen aus prophetisch ziehen kann. Das heißt, man kann da dauerhaft ja, was rausholen. Man hat für Zauber auch eine gute Mischung aus Vorteilen und Ereignissen, was auch relevant ist. Die Vorteile hat man irgendwann mal ausgespielt und dann spielt man nicht 10.000 Mal wieder neue Vorteile aus, sondern nutzt sie wahrscheinlich für seine Fertigkeitssymbole. Aber durch die Ereignisse bleibt dann diese Kostenreduktion, die man hier hat, auch relevant. Also wenn man Zauber als Ereignisse spielt, kann man ja immer wieder einen Rabatt rausholen, sage ich mal. Matteo zum Beispiel spielt auch Zauber. In Kombination mit dem Glücksfall kann das also wirklich eine sehr interessante Karte für ihn sein. Insgesamt ist es für ja, Mystiker mit Zauberkarten eine echt solide Option, um hier Ressourcen zu sparen. Was man aber beachten muss und womit man es wahrscheinlich vergleichen muss, ist die Robe der endlosen Nacht. Das ist nämlich auch noch eine Option, um hier Ressourcen zu sparen, die keine Erfahrungspunkte kostet, die, soweit ich weiß, 2 Ressourcen kostet, wenn ich das richtig weiß. Wahrscheinlich auch 3. Wenn man die Robe der endlosen Nacht mitnimmt, bekommt man 2 Ausdauer, muss keine Erfahrungspunkte ausgeben, hat auf der Robe eben nicht diese Fähigkeit, dass man +1 auf den Fertigkeitswert bekommt, was ein bisschen ein Nachteil ist. Man hat dafür eben die Ausdauer. Verglichen dazu ist es nicht so viel besser. Ja. Also es ist wahrscheinlich schon ein sinnvolles Upgrade hier. Gerade wenn man sehr viele Zauber spielen möchte und auch noch diesen Fertigkeitsboost mitnehmen kann, macht es schon Sinn. Also man kann diese 3 Erfahrungspunkte schon ausgeben, um das abzugraden. Aber ich glaube, es ist kein Muss. Also ich glaube, man kommt mit Robe der endlosen Nacht auch gut zurecht. Richtig gut wird es natürlich, wenn man dann den Multiklassenbonus noch nutzen kann. Ich meine, hier hat es einen Wächter, einen Mystiker und ein Überlebenden-Symbol. Wenn man da noch mitarbeiten kann, dann wird diese Karte noch besser. Aber ich glaube, insgesamt bleibt es im Mittelfeld. Also ich glaube, man muss es nicht mitnehmen. Es ist nicht so gut, dass es ein absolutes Muss ist. Es ist eine starke Karte, das bestreite ich gar nicht, die man mitnehmen kann. Wenn man 6 Erfahrungspunkte für beide Karten hier übrig hat, dann kann man die gerne in sein Deck packen und ich glaube, kann dann einen richtig guten Vorteil draus ziehen, aber man muss nicht. Ich glaube, man kommt auch mit der Robe der endlosen Nacht und entfesselt die Seele, glaube ich. Klar, und als ja, Ressourcengeneratoren und dann passt es schon. Packen wir das Ganze ins Mittelfeld. Aber wir haben hier noch ein extra Merkmal. Wir haben ja noch das Geistmerkmal. So, wie sieht es bei Geistkarten aus? Eins möchte ich erwähnen, bevor es hier losgeht. Calvin Wright hat als Deckbauoption Geistkarten der Stufe 0 bis 3. Also für ihn vielleicht extra interessant. Geistmerkmal haben dann viele Wächterkarten und ein paar überlebenden Karten, aber viele Wächterkarten. Die kosten meist zwischen 0 und 2 Ressourcen. Also, ja, wenn es jetzt 0 Ressourcen kostet, kann man hier nicht viel rausholen. Aber bei 2 oder 1 ist schon okay. Dann kriegt man da einen Vorteil raus. Es gibt einige Wächterereignisse, welche eine Kampfaktion haben. Hier kann man auch Synergien erzeugen, zum Beispiel Gegenschlag oder Links-Rechts-Kombination. Also insgesamt aber eher ja, wenig Vorteile, die man jetzt rein über dieses Geistmerkmal rausholen kann. Ich würde dem Ganzen wahrscheinlich rein für das Geistmerkmal eine schlappe Tentakel geben. Es gibt wenig Vorteile, es gibt halt ein paar Ereignisse, aber ja, nicht viele mit Fertigkeitsproben. Also man kann da nicht viel rausholen. Für wen es wirklich interessant sein kann, ist vielleicht Calvin Wright. Er kann eben mit Geist viel anfangen, er kann dann über das Glücksfallmerkmal auch noch ein paar Karten reduzieren, wie sie mal, was ich gefunden habe, oder Glückspilz. Für ihn könnte es sich langsam lohnen. Vielleicht auch für einen Charakter, der eben Wächter und überlebenden Karten mit in sein Deck aufnehmen kann. Da kann es auch witzig sein. Aber, eher hier auch eine schlappe Tentakel. Also, fassen wir zusammen. Prophetisch würde ich sagen, kann sich für Mystiker durchaus lohnen. Für die wahrscheinlich ein sinnvolles Upgrade. Für alle anderen nicht so richtig. Kommen wir zu Schnüffler. Schnüffler ist eine Karte, die Wächter, Sucher und Mystiker einpacken können. Auch wieder 3 Erfahrungspunkte, 3 Ressourcen, bringt in diesem Fall jetzt 2 Wissenssymbole mit und beinhaltet die Merkmale Glücksbringer, Taktik oder Buch. So, Glücksbringer, Taktik oder Buch. Glücksbringer, interessanterweise, haben hauptsächlich Schurken und Überlebende Glücksbringer im Angebot. Die sind jetzt hier gar nicht aufgeführt. Diese Karte ist ja für Wächter, Sucher und Mystiker. Und die meisten Glücksbringer findet man bei Schurken und Überlebenden. Das finde ich ein bisschen seltsam, aber okay. Mystiker haben auch ein paar, wie beispielsweise den Heiligen Rosenkranz, den Schlüssel von St. Hubert, den Kristallbändel, den Wahrsagespiegel. So ein paar Glücksbringer gibt es auch für die Mystiker. Mit dem freien Auslöse hier, dass man plus 1 auf den Fertigkeitswert bekommt, spielt bei Glücksbringern gar keine Rolle. Also, ihr merkt schon, ich bin nicht begeistert. Insgesamt eine schlappe Tentakel für mich. Nur wegen einem Heiligen Rosenkranz und einem Kristallpendel brauche ich diese Karte nicht mitnehmen. Nee, sehe ich nicht. Also das Glücksbringermerkmal bringt es irgendwie nicht. Zum Glück haben wir ja noch das Taktikmerkmal. Taktikmerkmal, da denken wir an Mark Harrigan, der halt als Deckbauoption Taktikkarten der Stufe 0. Vielleicht kann er hier extra Nutzen draus ziehen. Taktik gibt es als Ereignisse der Wächter, Überlebenden und Schurken. Was ich schon wieder komisch finde, also hier sind Überlebenden und Schurken schon wieder erwähnt. Sucher und Mystiker schon wieder nicht. Es gibt ein paar Wächter und ein paar Überlebenden Ereignisse mit Fähigkeitstest. Also ein bisschen Nutzen kann man hier aus dem freien Auslöser dann wahrscheinlich schon ziehen. Die meisten Ereignisse kosten zwischen 0 und 2 Ressourcen. Bei 0 Ressourcen lohnt sich es offensichtlich nicht, aber so bei 1, 2 kann man hier schon wieder was rausholen. Insgesamt würde ich sagen, ist die Karte, wenn man jetzt aufs Taktikmerkmal geht, also eine Karte für die Spezialkategorie. Für Wächter oder für Mark Harrigan, wenn das Ganze ereignislastig gespielt wird und man wirklich viele Ereignisse hat, wo man hier dann eine Kostenreduktion rausholen kann, dann vielleicht eventuell interessant, aber ja, selten. Also es ist dann schon ein sehr Spezialfall, dass das Ganze interessant wird. Daher ab in die Spezialkategorie. Schnüffler hat dann aber noch das Merkmal Buch. Und dann schauen wir mal, ob sich das vielleicht lohnt. Nur 3 Bücher haben Fertigkeitstests. Medizinische Texte für die Sucher. Wobei, wer spielt diese Karte? Also ab und zu bestimmt, aber nicht viele. Dann abyssisches Buch für den Mystiker oder wahre Magik der Mystiker. Also begrenzter Nutzen hier an der Front. Bücher sind offensichtlich Vorteile. Es gibt viele Sucherbücher, ein paar Mystikerbücher und die meisten kosten so um die 2 oder 3 Ressourcen. Aber jetzt muss man sich fragen, wie viele Bücher spiele ich? Die belegen ja meistens einen Handslot. Daisy spielt vielleicht ein Buch mehr. Aber ja, wie viele Bücher spiele ich, damit sich diese Karte hier lohnt? Wenn ein Buch von mir aus 3 Ressourcen kostet, dann habe ich ja insgesamt maximal 4 Ressourcen gespart. Habe aber 3 Ressourcen gezahlt, um Schnüffler zu spielen. Da habe ich eine Ressource durch das ganze Primborium hier gespart. Nee, sehe ich nicht. Buchmerkmal kriegt hier von mir auch eine schlappe Tentakel. Sucher haben erfahrungsmäßig auch günstigere Wege, an Ressourcen zu kommen, die jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte kosten. Der Fertigkeitstest spielt meistens keine Rolle auf den Büchern und es fehlen eben Ereignisse, die man vielleicht dann öfter spielen möchte. Also insgesamt eine schlappe Tentakel. Die Karte insgesamt für mich auch eine schlappe Tentakel. Also ich glaube nicht, dass man da so viel Nutzen draus ziehen kann. Ja, nee. So, aber dann kommen wir zum Raufbold. Da sieht die Sache vielleicht schon anders aus. Raufbold ist eine Karte für Wächter, Schurken und Überlebenden. Ja, auch wieder 3 Ressourcen, 3 Erfahrungspunkte. Ihr kennt's. Diesmal haben wir 2 Stärkesymbole, die mitgebracht werden. Und die Karte beinhaltet die Merkmale Rüstung, Feuerwaffe und Nahkampf. So, ich verrate euch gleich, jede dieser 3 Klassen, Wächter, Schurke oder Überlebende, kann etwas mit diesen Merkmalen anfangen. Anders als bei den bisherigen Karten. Von daher gibt es am Ende eine Gesamtbewertung der Karte. Ich glaube, wir müssen es jetzt nicht mehr aufteilen, die einzelnen Merkmale. Alle 3 Klassen können aus allen 3 Merkmalen einen Nutzen ziehen. Fangen wir trotzdem von vorne an, Rüstung. Jede Klasse hat mindestens Zugriff auf eine Rüstung, plus natürlich die neutrale, kugelsichere Weste. Bis auf den Ledermantel der Überlebenden, der 0 kostet, kosten alle Rüstungen 2 oder mehr Ressourcen. Hier gibt es also ordentlich was zu sparen. Leider hat man keine Fähigkeitstest auf Rüstung. Hier wird es also nichts zu holen geben. Feuerwaffe. Hier haben auch alle 3 Klassen einen Haufen Feuerwaffen als Vorteile, die im Normalfall eben auch eine Kampfaktion drauf haben. Ja, wechselt man seine Waffen häufiger, kann es auch durchaus ein Vorteil sein, diese Karte zu haben, da man dann öfters wieder was spart. Ansonsten spielt man eben seine Feuerwaffe und kann dann durch diesen plus 1 auf den Fähigkeitswert eben auch einen konstanten Bonus rausziehen, was so gut ist. Ja, das gleiche gilt dann auch für das Merkmal Nahkampf. Hier gibt es auch viele Vorteile für alle 3 Klassen, mit denen man kämpfen kann, mit denen man eben auch dann Fertigkeitsproben macht und hier wieder einen Vorteil rausholen kann. Insgesamt, ich glaube, man muss da gar nicht so viel drüber sagen. Es ist für alle Kämpfer, dieser drei Klassen ein solider Vorteil, da diese hier immer eine Kostenersparnis herausholen können oder eben einen freien Fähigkeitsboost um 1. Aufgrund der hohen Erfahrungspunktkosten ist es aber für mich kein älteres Zeichen. 3 Erfahrungspunkte sind halt schon heftig. Ich denke, es gibt eben durchaus Alternativen, wie man was Ähnliches erreichen kann wie mit Raufbold. Aber ich packe diese Karte mal in das obere Mittelfeld. Das ist eine solide Option, um Kosten zu sparen und plus 1 auf seine Kampfproben dann zu bekommen. Also für Kämpfer dieser drei Klassen durchaus eine solide Option. Die vorletzte Karte, Raffiniert, ist für Sucher, Schurken und Überlebende geeignet. Sie kostet auch wieder 3 Ressourcen und 3 Erfahrungspunkte und bringt in diesem Fall 2 Geschicklichkeitssymbole mit. Diese Karte beinhaltet die Merkmale Erkenntnis, Werkzeug und Trick. So, dann schauen wir mal, wie gut diese Karte ist. Bisher war es ja zu 2 geteilt. 2 gute Karten, 2, nee, 2 gute Karten, eine nicht so gute. Erkenntnis. Es gibt für Überlebende und Schurken kaum Erkenntniskarten. Die meisten Erkenntnisse haben tatsächlich die Sucher. Die kosten meistens so zwischen 0 und 2 Ressourcen, aber viele kosten auch nichts, also 0 Ressourcen eben. Es gibt keine nennenswerte Synergie mit Fähigkeitstests, also man macht nicht wirklich viele Fähigkeitstests auf Erkenntniskarten. Von daher insgesamt machen wir es kurz, auch wieder eine schlappe Tentakel. Hier fehlen einfach die Synergien, man macht keine Fertigkeitstests und die kosten sowieso nicht viel. Man kann da auch nicht viel sparen, also wegen Erkenntnis braucht man das nicht mitnehmen. Wie sieht es mit Werkzeug aus? Werkzeug sind alles Vorteile. Schurken haben nur die Dietriche, die interessant wären. Sucher haben einige Klassiker dabei, wie das Vergrößerungsglas, die Hawkeye-Klappkamera oder das Fingerabdruckset. Und Überlebende haben eine Vielzahl an Vorteilen, wie beispielsweise den Feuerlöscher, den alten Schlüsselbund, Laterne, die Kettensäge, die Schaufel des Totengräbers. Also einige Vorteile, die man da mitnehmen kann, die auch oft mitgenommen werden. Also es sind relevante Vorteile. Die meisten dann auch mit einer Kampf- oder Mittelaktion, sodass man aus Raffiniert auch weitere Vorteile ziehen kann. Also für die Überlebenden würde ich sagen, kommt das Ganze ins Mittelfeld. Tatsächlich nicht schlecht, kostet halt eben wieder viele Erfahrungspunkte. Muss man sich überlegen, ob man das mitnehmen will oder nicht. Als letztes Merkmal Trick. Da denken wir sofort an Rita Young, die als Deckbauoption hat Trickkarten der Stufe 0 bis 3. Also für sie kann das besonders interessant sein, vor allem, da Rita Young auch eine Überlebende ist, die dann auch viele Werkzeuge mitnehmen kann. Die Trickkarten sind alles Ereignisse. Bei den Überlebenden gibt es ein paar Ereignisse mit Kosten von einer Ressource, aber die Schurken haben mit Abstand die meisten Tricks im Ärmel und kosten meistens zwischen 0 und 2 Ressourcen. Man hat quasi keine Synergie mit diesem freien Auslöser, der einen plus 1 auf den Fertigkeitswert gibt. Da braucht man keine Synergie erwarten. Insgesamt wahrscheinlich wieder eine schlappe Tentakel. Ereignisse, die quasi nichts kosten, keine Fertigkeitstests machen, da lohnt es sich einfach nicht. Aber für Rita Young könnte es eine interessante Option sein. Sie kann ja, wie gesagt, schon mit Werkzeug viel arbeiten. Wenn sie dann noch ein paar Tricks hat, die sie mitnehmen kann, dann kann man dann extra Nutzen rausziehen und dann wird das Ganze vielleicht interessant. Also eine sehr spezifische Karte, die vielleicht für Rita Young interessant sein kann. So, jetzt sind wir bei halb. Zwei gute, zwei nicht so gute Karten. Schauen wir mal, wie es mit der letzten ist, der Antiquar. Dieser ist zugänglich für die Sucher, die Schurken und die Mystiker. Auch wieder ein Vorteil, der 3 Ressourcen kostet und 3 Erfahrungspunkte. Beinhaltet die Merkmale Gefallen, Relikt und Ritual. So, schauen wir mal, wie gut diese Karte ist. Ob sich das lohnt. Gefallen. Es gibt ein paar Ereignisse für Schurken, die das Merkmal Gefallen haben. Die meisten haben keinen Fertigkeitstest auf sich, von daher gibt es hier keine Synergie. Und die meisten Ereignisse kosten 0 Ressourcen. 2 Ressourcen gibt es schon auch, aber so richtig viele Ereignisse gibt es nicht. Also dieses Merkmal eher eine schlappe Tentakel. Hier kann man nicht viel Nutzen rausholen. Das nächste Merkmal, Relikt. Da denken wir an Ursula Downs, die als Deckbauoption hat Reliktkarten der Stufe 0 bis 4. Relikte sind alles Vorteile. Es gibt einige Relikte für Sucher, Mystiker und Schurken. Also da hat man eine recht bunte Mischung. Passt ja auch gut zu den Klassen, die diese Karte nutzen können. Diese kosten eher 2 Ressourcen oder mehr, sind also recht teuer. Von daher ist es schön, wenn man hier eine Reduktion von 2 Ressourcen dann bekommt über Antiquar. Hat aber keine Fähigkeitstests auf sich. Also es gibt die verzauberte Klinge, die ein Relikt wäre, wo man hier Fertigkeitstests hat. Aber sind es eher nicht. Und wenn man ehrlich ist, Relikte sind immer so ein bisschen spezielle Karten. Also die einem schon einen Vorteil geben, aber man wird sein Deck nicht mit Relikten vollpacken. Von daher insgesamt für mich auch eine schlappe Tentakel. Für Ursula Downs vielleicht wieder interessant, aber auch nur vielleicht. Auch nur vielleicht, je nachdem, wie viele Relikte sie jetzt mitnimmt. Das letzte Merkmal, Ritual. Ritual sind interessanterweise auch alles Vorteile. So, Rituale sind Vorteile. Interessant. Es gibt ein paar Rituale für die Sucher, ein paar wenig Rituale für die Schurken, aber deutlich die meisten Rituale für die Mystiker. Das ist also was für die Mystiker. Die meisten Rituale kosten allerdings viele Erfahrungspunkte, was dann ein bisschen kontraproduktiv zu der Tatsache ist, dass man für Antiquar, wenn man beide Karten mitnimmt, auch wieder 6 Erfahrungspunkte zahlen muss. Also hier wird es recht Erfahrungspunkte intensiv. Man hat auf Ritual noch keine Fertigkeitstests. Für mich deswegen auch wieder eine Schlappe in den Tag. Also teure Karten hinsichtlich Erfahrungspunkte zu kombinieren mit teuren Karten hinsichtlich der Erfahrungspunkte ist, glaube ich, kein guter Plan, bis das mal funktioniert. Da ist man im letzten Szenario, wenn es gut läuft. Nee, also für mich auch eher eine Schlappe in den Tag. Also insgesamt der Antiquar hat mich nicht vom Stuhl gehauen, eher auch eine schlappe Tentakel. Aber ich muss sagen, was mich positiv überrascht hat, ist der Raufbold. Ich glaube, der könnte echt gut sein für Kämpfer. Und prophetisch für Mystiker könnte auch gut funktionieren. Von daher gibt es hier schon ein paar schöne Optionen. Moment, bevor ich aufhöre, was natürlich noch zu sagen ist, wenn man diesen Multiklassen-Spielstil umsetzen möchte, das heißt, man hat möglichst viele Klassen in seiner Kontrolle und spielt dann diese ganzen wilden Karten, wo man dann daraus Vorteile zieht, dann ist es natürlich noch ein bisschen Bonus, der auf diese ganzen Karten drauf geht. Ich glaube nicht, dass das allein die Karten jetzt spielbar macht oder sinnvoll macht. Aber es ist natürlich dann ein netter Bonus, wenn man das sowieso machen will. Das kann einen zusätzlich motivieren, diese Karten noch mit ins Deck zu nehmen. Sie bringen einem ja quasi schon 2 Extraklassen, die man dann unter seiner Kontrolle hat. Das war's für diese Episode. Ich hoffe, ich fand jetzt einigermaßen informativ. Ich habe die 3 Klassenkarten einigermaßen auseinandergenommen, sodass es Sinn gemacht hat. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Schaut rein auf aktenzeichen-arkham.de. Schreibt mir gerne auf aktenzeichen@gmail.com. Ich freue mich über jede E-Mail und versuche immer zu antworten. Ich wünsche euch weiterhin gute Ermittlungen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.